HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Afrika ist ein wunderschöner Kontinent. Viele Menschen dort leiden aber immer noch unter größter Armut und Hunger. Um das endlich langfristig zu ändern, wollen internationale Experten nun herausfinden, wie sich die Armut beseitigen lässt. Aber nicht nur renommierte Experten wollen den Ursachen auf den Grund gehen. Insgesamt auch 80 Dörfer in ganz Afrika machen mit. Das Dorf Bonsado in Ghana zum Beispiel ist eines davon. Dort wurden Krankenhäuser und Schulen eingerichtet und so neue Arbeitsplätze geschaffen. Angeschoben und unterstützt wurde das Projekt unter anderem vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und der Organisation Millennium Promise. Auch für die deutsche Bundesregierung dürfte das Projekt interessant sein, denn im Kern geht es ja darum, die Ursachen für die Flucht zahlreicher Menschen aus Afrika herauszufinden und so die Migrationsbewegungen aus Afrika in Richtung Europa einzudämmen. Einzelheiten von Dunja Sadaki.
Das Millennium Village Center. We call this here Bonsado.
Owusu Achampong führt mich durch das Dorf. Es sind weit über 30 Grad, die Sonne brennt, das Atmen fällt mir schwer. Das Dorf befindet sich im Süden Ghanas, über 4 Autostunden von der Hauptstadt Accra entfernt. Achampong, das traditionelle Dorfoberhaupt, zeigt auf rote Häuser, aus denen vereinzelt Musik dringt. Owusu Achampong trägt ein traditionelles Gewand, einen grün-weißen langen Umhang, der diagonal über seine Schulter fällt. Auf unserem Weg durch das Dorf rattern immer wieder Motorräder an uns vorbei. Kinder kicken Bälle und Plastikflaschen durch die Straßen. Hungernde Menschen oder große Not sehe ich nicht. Früher sei das anders gewesen, erzählt mir Owusu Achampong.
Bevor sie gekommen sind, hatten wir richtig schlechte Straßen. Wir hatten kein Krankenhaus. Wenn jemand krank war, haben wir ihn auf eine Liege gelegt und zur Krankenstation in der nächsten Kleinstadt getragen. Ohne sie war unser Leben eine Katastrophe. Wir wussten, was getan werden musste, aber wir konnten es nicht tun.
Sie, damit meint Achampong die Mitarbeiter des Entwicklungshilfe-Dreiecks, die Jeffrey Sachs-Stiftung des amerikanischen Ökonomen Jeffrey Sachs, die Organisation Millennium Promise und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Sie haben das Projekt Millennium Dörfer angestoßen. Das Ziel? Beweisen, dass man extreme Armut bekämpfen kann. So sollen die sogenannten Millennium-Ziele der Vereinten Nationen erfüllt werden. Armut bis 2030 verbannen. 10 Jahre lang war das ghanaische Bonsado dazu ein Experimentierfeld. Es wurden Straßen verbessert, Telefonmasten aufgestellt, Schulen und Krankenstationen gebaut. Seit 2015 ist das Projekt offiziell beendet. Die Bilanz? Den Menschen in seinem Dorf gehe es heute viel besser, sagt Dorfoberhaupt Achampong. Bevor das Projekt startete, lebten rund 200 Menschen hier. Heute, 10 Jahre später, sind es etwa 1500.
Bevor das Projekt begonnen hat, haben sie uns Moskitonetze gebracht und unser Blut auf Malaria untersucht, damit wir nicht leiden. Und dann haben sie uns ihr Programm erklärt. Landwirtschaft, Elektrizität, Wasser und Hygiene, Bildung und Gesundheit. Uns wurde beigebracht, wie es geht. Weil sie uns auch von Anfang an gesagt haben, wir bleiben nicht für immer, irgendwann sind wir nicht mehr da. Also mussten wir nicht nur lernen, wie wir Dinge angehen, sondern auch, wie wir unabhängig werden können. Was sie uns beigebracht haben, haben wir ernst genommen, konnten es umsetzen und beibehalten.
Sich selbst aus der Armut zu befreien und nachhaltig unabhängig sein, ob das denn wirklich gelungen sei, frage ich. Achampong antwortet mit einem Lächeln.
Sie haben uns gezeigt, wie man fischt, nicht wie man Fisch isst.
Hilfe zur Selbsthilfe soll das heißen. Die Menschen in seinem Dorf seien heute unabhängig, hätten ihr eigenes Auskommen. Trotzdem, hin und wieder würden sie bei den Projektpartnern um Rat fragen. Bestimmt führt mich Owusu Achampong hinter ein Haus und zeigt auf kleine weiße Häuschen vor jedem Gebäude. Eigene Toiletten. Das war das Erste, was die Dorfbewohner sich gewünscht hatten, als man sie fragte, was in der Gemeinde denn dringend gebraucht würde. Vorher gab es zusammengezimmerte Massenlatrinen für das ganze Dorf, ohne Türen. Ein erhebliches Hygieneproblem, erklärt mir Achampong.
Wir hatten keine guten Toiletten. Nur alte Massenlatrinen für die ganze Gemeinde. Das war überhaupt nicht hygienisch. Also wurde uns geraten, eine Toilette für jeden Haushalt zu bauen. Das ist heute viel sauberer als damals. Wir haben jetzt mehr als 100 solcher Toiletten.
Ein Stück weiter pumpen mehrere Mädchen und junge Frauen Wasser aus einem metallenen Hahn und füllen es in gelbe Kanister. Viele der Frauen haben Workshops des Projekts besucht. Frauen im Dorf stärken, auch das ein erklärtes Ziel des Millennium-Projektes. Ich treffe Rose. Auch sie hat einen Workshop besucht. Sie steht an einer Holzstelze, die mit einer Plane überzogen ist. Rose hat 6 Kinder. Seit einigen Jahren baut sie Kakao an und handelt in der Region damit. Früher, wenn ich die Samen gepflanzt habe, habe ich nicht einmal einen Sack voll geerntet. Mit Millennium Village Promise ernte ich heute 5 bis 6 Säcke. Das sind ungefähr 215 Euro, Geld, das den Kindern zum Beispiel die Schulbildung sichert. Nur unweit entfernt steht Priscilla, eine junge Frau, Anfang 20. Sie steht in einem kleinen Laden. Wem der gehört, frage ich. Ihr selbst natürlich, sagt sie.
In meinem Laden führe ich Haushaltsgegenstände. Ich koche, verkaufe Reis, Süßigkeiten.
Priscilla steht hinter einer Theke. Vor ihr dampfen mehrere große Töpfe mit Reis, Gemüse, Fleisch. Jeden Mittag kocht und verkauft sie die Mahlzeiten an Dorfbewohner. Ihren Laden konnte sie durch einen Mini-Kredit aufbauen.
Ich habe vor 6 Monaten angefangen mit einem Kleinkredit. Ich habe mir rund 620 Euro geliehen, um mein Geschäft zu starten.
Bisher laufe ihr Geschäft gut, erzählt mir Priscilla. Sie sei zuversichtlich, so wie viele in ihrem Dorf. Die Menschen, mit denen ich hier spreche, scheinen zufrieden über die Entwicklungen, die das Millennium-Projekt innerhalb von 10 Jahren bewirkt hat. Doch schon etwas später werde ich auch die Schwierigkeiten kennenlernen. Ich fahre zu einer Kakaoplantage in der Nähe des Millennium-Dorfes. Die Kakaobauern dort erhielten Unterstützung in Form von Schulungen, Düngemittel, neuem Saatgut. Ich will sehen, was das Projekt für sie verbessert hat. Der Jeep holpert über staubig rote, unebene Straßen. Schlaglöcher erschweren die Fahrt. Die Strecke führt vorbei an dicht bewachsenen Wäldern und aufgetürmten grau-weißen Kieshügeln. Dazwischen, in Gruben, stehen vor allem junge Männer, im T-Shirt oder mit nacktem Oberkörper, von oben bis unten Schlamm bedeckt. Nur wenig weiter warten Männer durch einen knietiefen Fluss oder stehen auf dürftig zusammengezimmerten Holzbooten mit laufenden Dieselmotoren, die dicken schwarzen Qualm spucken. Ob in der Grube oder im Wasser, die Männer schürfen, mit Schaufeln oder mit bloßen Händen, schwenken Schlamm und Steine in wokartigen Gefäßen. Auf der Suche nach Gold. Was ich hier sehe, seien illegale Goldminen, erklärt man mir. Immerhin war Ghana einst als Gold Coast, Goldküste, bekannt. Und noch immer ist das Land reich an dem wertvollen Metall. Die illegalen Goldminen sind in dieser Gegend fast überall zu finden. Geschürft wird an der Oberfläche mit giftigen Chemikalien, die direkt in den Boden und ins Grundwasser fließen. Wie sehr die Minen die Erfolge des Millennium-Projektes beeinflussen, werde ich während meines Besuchs noch öfter zu hören bekommen. Wenige Autominuten entfernt liegt die Kakaofarm. Die Plantage ist mit großen Kakaobäumen bepflanzt. Wie ein Wald spenden sie großflächig Schatten vor der unerträglich brennenden Mittagssonne. Da Pashia Kwan hackt eine gelbgrüne Kakaofrucht vom Baum. Mit einer großen Machete schneidet der Kakaobauer sie auf und zeigt mir die Kakaobohnen, die von milchigem, weichem Fruchtfleisch umhüllt sind.
Just on photos.
Bittersüß schmecken sie und lassen nicht erahnen, dass daraus mal Schokolade werden wird, die wir in Deutschland zuhauf im Supermarkt kaufen können. Xiang Kwan ist 71 Jahre alt, hat 11 Kinder. Seit einigen Jahrzehnten schon ist er Kakaobauer, besitzt mehrere Hektar Land. Sichtlich stolz blickt er auf die zahlreichen gelben Früchte, die überall von seinen Bäumen hängen. Bald ist Erntezeit. Und die Ernte werde gut ausfallen, sagt er mit zufriedenem Gesicht.
Jetzt ist unsere Gemeinde überall für unsere hochwertigen Kakaobohnen bekannt.
Der Großteil seines Gewinns gehe direkt in die Schulbildung seiner 11 Kinder, sagt Chiang Kwan. Und dass seine Ernte jetzt so gut ausfalle, habe er den Schulungen des Millennium-Projektes zu verdanken.
Früher haben wir hier immer die Bäume in Gruppen gepflanzt und nur unregelmäßig. Dadurch hatten wir schwache Ernten. Durch das Millennium-Projekt hat man uns gezeigt, wie es richtig geht, wie wir pflanzen, pflegen und ernten sollen. Seitdem ist der Kakaoanbau auch profitabel.
Dass sich viel verändert hat, seitdem das Millennium-Dorf-Projekt hier war, bemerke ich, als mir Emmanuel Buake auf der Plantage entgegenstapft. Auch er ist Kakaobauer und gehört zu einer Bauerngemeinschaft, die sich zusammengeschlossen hat, um Kredite aufzunehmen. In den Händen des 41-Jährigen ein Tablet-Computer. Den könne er sich jetzt leisten, erklärt er mir grinsend. Früher habe er wegen des schwachen Empfangs zum Telefonieren schon einmal auf einen Baum steigen müssen. Seit die Telefonmasten gebaut wurden, seien diese Zeiten vorbei. Und auch die Zeiten, in denen sein Kakaoanbau nicht profitabel war.
Früher habe ich nur 5 Säcke pro Ernte gehabt. Heute sind es mehr als 20, 30 Säcke.
Heute ernte er das 6-fache von damals, erzählt er. Das Projekt hat die Bauern mit Banken zusammengebracht, die Kleinkredite vergeben. Dadurch konnten sie ihre Plantagen teilweise intensiver bewirtschaften. Doch alle Probleme sind nicht verschwunden. Der Klimawandel mache seinen Kakaobäumen deutlich zu schaffen, erzählt mir der junge Bauer.
Wir erleben Starkregen und Hitze und zusätzlich sehr seltene Regenphasen. Das hilft den Kakaobäumen nicht beim Wachsen, sondern verbrennt sie. Wir haben hohe Zinsen für unsere Kredite und das tötet unser Geschäft.
Auch der 71-jährige Kakaobauer Dapa Siang Kwan macht sich Sorgen. Mit gerunzelter Stirn blickt er auf seine Kakaobäume.
Ja, ich habe die Veränderung beim Klima und bei den Regenfällen auch wahrgenommen. Wenn die Sonne scheint, ist es brennend heiß. Und dann der enorm starke Regen. Die Kakaobauern, die ihre Plantagen auf sumpfigem Boden haben, haben alles verloren. Nun pflanzen wir mehr Bäume auf unserem Land, damit wir nicht unsere ganze Kakaofarm verlieren.
Schlechte Ernten oder gar Ausfälle machen es den Bauern schwer, ihre Kredite zurückzuzahlen. Das Projekt der Millennium-Dörfer hat die Bauern mit Fortbildungen unterstützt und zum Beispiel die Transportautos bezahlt, um die Säcke mit Kakao zu den Märkten zu bringen.
Es gibt Verbesserungen. Aber unser Straßennetz ist sehr schlecht. Wir wissen, wie wir unseren Kakao schützen können. Aber der Verkauf ist ein Problem. Weil die Straßen so schlecht sind, muss ich mehr als 10 Arbeiter beschäftigen, die die Kakaobohnen zu den Märkten bringen. Und das ist sehr teuer.
Immerhin gehe es den Kakaobauern wirtschaftlich so gut, dass die meisten sich jetzt weigerten, ihre Felder abzuholzen, um sie für das illegale Goldschürfen freizugeben, sagt Emmanuel Buake. Denn die Suche nach dem Gold mache nicht nur die sonst so fruchtbaren Böden unbrauchbar, sondern vergifte auch die Menschen in der Umgebung, weil das Schürfen mit Chemikalien das Grundwasser verunreinige. Auch das Gesundheitswesen hat dank des Millennium-Projektes Fortschritte gemacht. Eric Akosa führt durch die Flure der Krankenstation. Im Warteraum läuft leise ein Fernseher.
So, this is the tunnel chips.
Diese Station ist unsere kleinste medizinische Einheit in Ghana. Damit können wir ungefähr 5000 Menschen medizinisch versorgen.
Die Station ist neu, wurde vor einem Jahr mit Mitteln des Projekts gebaut. Eric Akosa gehört zum Projektteam Millennium Promise und war von Anfang an für die Verbesserung der Gesundheit in den Projektdörfern zuständig. 10 Jahre später und nach einem Investment von ca. 20 Millionen Euro ist Eric Akosa mit der Entwicklung der Dörfer zufrieden. Das zeige sich vor allem hier in der Krankenstation.
Die Rate der geimpften Kinder ist auf fast 100%. Schwangere Frauen kommen in die medizinischen Stationen, um zu entbinden. Vorher haben sie das zu Hause gemacht. Das war riskant. Jetzt haben wir Hebammen, Krankenschwestern, das Equipment. Und das hat am Ende die Sterblichkeitsrate bei Müttern und Kindern erheblich gesenkt.
Mit diesem Neubau besitzt die Region mittlerweile 7 Krankenstationen. 2 hatte das Millennium-Projekt renovieren lassen, 3 neu gebaut. Das hat dazu geführt, dass jeder Dorfbewohner nicht mehr als 8 Kilometer zur nächsten Krankenstation laufen muss. Die Station zu bauen und auszustatten sei kein Problem gewesen, sagt Eric Akosa. Schwieriger sei anfangs gewesen, Personal nach Bonsado zu locken.
The challenge was that the place was deprived, no electricity.
Es gab keinen Strom, kein sauberes Wasser, keinen öffentlichen Verkehr. Jeder Person, die sich dafür entschieden hat, herzukommen, boten wir direkt eine angemessene, kostenlose Wohnung an. Wir stellten Solarstrom für sie bereit und fließendes Wasser. Das Investment dafür war hoch. Wir haben das aber für die Leute hier gemacht. Zusätzlich haben wir ihnen noch Gehaltsboni bezahlt.
Seitdem das Projekt beendet ist, gibt es das nicht mehr. Das medizinische Personal aber ist geblieben. Mittlerweile arbeiten in der Krankenstation eine Hebamme, 3 Krankenschwestern und eine spezielle Dorfkrankenschwester. Hier ist das die 27-jährige Beatrice Asantewa. Als sogenannte Gemeindekrankenschwester geht sie von Tür zu Tür, betreut Schwangere, klärt auf über Familienplanung und Krankheiten. Das meiste, was wir hier haben, ist Malaria. Das liegt auch an den illegalen Goldminen. Sie graben Löcher und decken sie nicht ab. Und wenn es regnet, sammeln sich dort die Moskitos. Außerdem kämen Goldgräber in die Station, wenn sie sich an den Maschinen oder bei schiefgelaufenen Sprengungen verletzten. Meistens seien es junge Männer ohne Schulabschluss. Es ist das Ende des Schuljahres. Mädchen und Jungen in blauen Uniformen sitzen in der Aula und lauschen mehr oder weniger interessiert ihrem Direktor. Direktor Benjamin Kwakuba spricht von guten Ergebnissen und versucht, seine Schüler für das nächste Schuljahr zu motivieren. Er spricht davon, dass die neu gewählte Regierung kostenlose Bildung versprochen habe. Über 800 Schüler zählt seine staatliche Schule, die Mensoman Senior High School. Kwakuba hofft auf die neue Regierung. Mit der Ausrüstung seiner Schule, den simpel eingerichteten Klassenzimmern, war er bisher nicht zufrieden.
Die Gebäude hier motivieren die Schüler nicht gerade, zur Schule zu kommen.
Dann kam das Millennium-Projekt. Jetzt gibt es zum Beispiel einen Computerraum. Hannah war eine von den Schülerinnen hier. Heute ist sie 19 Jahre alt und hat schon viel erlebt.
Mein Onkel kümmert sich um mich. Er hat selbst Kinder, aber um mich kümmert er sich auch. Meine Mutter tut gar nichts für mich und mein Vater ist tot.
Weil Hannah eine der Besten war, erhielt sie ein Schulstipendium des Millennium-Projektes. Das half ihr so weit, dass Hannah heute in der Hauptstadt der Region studiert. Sie ist dabei aber nicht die Regel, das weiß sie selbst.
Wenn du 14 und noch nicht schwanger bist, dann ist das eine Überraschung.
Als ich sie frage, wie es ist, ein Mädchen in ihrem Dorf zu sein, sagt sie:
Du kannst es sehen, du kannst es fühlen. Das Leben hier ist nicht leicht für Mädchen.
In den kinderreichen Familien gäbe es nicht immer genug Geld, um die Schulgebühren für alle zu bezahlen, ca. 11 Euro pro Schuljahr. Ohne Alternative führt der Weg viele in die illegalen Goldminen, umgangssprachlich Galamsey in Ghana genannt.
Die illegalen Minen zerstören alles. Wenn du zur Schule gehst und kein Geld hast und deine Eltern sich nicht kümmern können, was machst du dann? Wenn du in die Minen gehst, kannst du dich wenigstens um dich selbst kümmern. Dann entscheidest du dich halt für Geld anstatt für Bildung. Dann nimmst du dir als Mädchen eben einen dieser Minenjungs als Freund, die die Dinge für dich kaufen können. Und dann wirst du schwanger. Und dein Leben endet dort.
Wenige kehrten dann noch zurück in die Schule, um ihre Ausbildung zu beenden, sagt Hannah. Das Problem kennt auch Schuldirektor Benjamin Kwakuba. Mit Hilfe des Millennium-Projektes hatte die Schule vor 10 Jahren erst anfangen müssen, Eltern überhaupt davon zu überzeugen, ihre Mädchen in den Unterricht zu schicken. Da sei man heute ein ganzes Stück weiter. Nahezu jeder schicke seine Töchter. Er und seine Mitarbeiter müssten sich heute vor allem darum bemühen, schwangere Mädchen in der Schule zu halten.
My concern is about the ladies.
Ich mache mir Sorgen um meine Schülerinnen.
Denn das hier ist eine Goldminenregion. So werden die jungen Mädchen leichte Beute für die Minenarbeiter. Und die ziehen die Mädchen dann zum Beispiel in die Prostitution.
Aber auch um seine männlichen Schüler macht sich Direktor Kwakuba Gedanken. Chronische Schulschwänzer holten seine Mitarbeiter schon einmal an der Haustür direkt ab. Aufklärungsarbeit in den Familien sei früher oft nötig gewesen.
Manchmal müssen wir herumgehen und die Eltern anflehen, dass sie ihre Kinder zur Schule schicken. Oder wir müssen mit den Schülern reden. Sie können es manchmal nicht bezahlen. Und dann arbeiten sie in den Minen und machen so Geld, um sich zu versorgen. Manche denken, das Einzige, was im Leben zählt, ist Geld. Und wenn man mit 18 Jahren schon Geld verdienen kann, wieso sollte man dann in der Schule seine Zeit verschwenden?
Schuldirektor Kwakuba ist dennoch zuversichtlich. Mit der Verbesserung der Schulqualität seien die Schüler motivierter, ihre schulische Ausbildung abzuschließen. Es gäbe nun weniger Schulabbrecher. Wer das Problem der illegalen Minen lösen könnte? Schuldirektor Kwakuba setzt auf die Regierung.
I have trust in the government.
Mit dieser Hoffnung ist er einer von wenigen. Die ehemalige Schülerin Hannah sieht positiv in ihre Zukunft. Es sei wichtig, auch als jemand, der es geschafft habe, zurück ins Dorf zu kommen und den anderen Mut zu machen.
Ich habe mal jemandem gesagt, ich werde mal die erste Präsidentin Ghanas. Nicht die First Lady, die Präsidentin. Und dann werden sie wissen, jemand aus diesem Dorf hat es geschafft. Warum also nicht ich? Manchmal muss man mit den Leuten nicht nur reden, sie müssen es sehen.
Am Nachmittag regnet es in Strömen. Ich fahre nach Kumasi, in die zweitgrößte Stadt in Ghana, circa 2 Autostunden von den Millennium-Projektdörfern entfernt. Eric Akosa vom Millennium-Projekt sitzt in seinem Büro. Hier sei er nur selten, sagt er. Meistens sei er in den Dörfern unterwegs, rede mit Menschen, versuche Probleme zu lösen. Jetzt sitzt Eric vor neuen Plänen. Das Projekt soll weitergehen. Die Millennium-Dorf-Initiatoren seien auf der Suche nach in- und ausländischen Geldgebern. Und nicht nur das.
Now talking with government, we have.
Jetzt sprechen wir mit der Regierung. Dort hat man gesehen, was für gute Arbeit geleistet wurde und arbeitet jetzt mit uns zusammen.
Auch deshalb hat Eric Akosa heute Alex Kwame Bonsu eingeladen. Der Regionalpolitiker ist für den Bezirk, in dem sich die Millennium-Dörfer befinden, zuständig. Um den immer wieder bemängelten Zustand der Straßen wolle sich die Regierung kümmern, aber das sei sehr kostspielig. In den Dörfern glaubt ihm das niemand mehr. Und wie umgehen mit illegalen Goldminen, die Mensch und Natur vergiften? Bonsu bleibt vage. Die Minen seien ein landesweites Problem.
Illegale Minen sind das größte Problem, was wir hier haben. Wir haben viel versucht, aber es reicht nicht. Du hast ein Polizeiteam, das du zu den Minen schickst. Wenn sie ankommen, ist niemand mehr da. Sogar um Mitternacht arbeiten sie. Wir finden es schwierig, mit dem Problem fertig zu werden.
Ohne Mikrofon sagt Bonsu dann doch mehr. Einsatzkräfte, die zu den Minen geschickt würden, hätten oftmals vorher Minenarbeiter gewarnt. Denn Polizei und Militär würden vielfach von Minenarbeitern geschmiert. Korruption, sie ist in Ghana weit verbreitet. Transparency International listet Ghana auf Rang 70 von 170 der korruptesten Länder der Welt. Und daran krankt auch der Erfolg des Millennium-Projekts. Denn die Auswirkungen der Goldminen in jedem Bereich, den das Projekt so ehrgeizig versucht zu verbessern, machen sie sich negativ bemerkbar. Hier in Bonsado scheint das Projekt einen Großteil der Menschen aus extremer Armut befreit zu haben, auch wenn die Bewohner in vielen Teilen noch auf Unterstützung des Projektes angewiesen sind. Den Erfolg in den Dörfern wollen die Projektinitiatoren jetzt auf andere Dörfer im Umland ausweiten. Doch dafür brauchen sie neue Gelder und die Unterstützung der Regierung. Auf deren Interesse hofft Eric Akosa, seine Landsleute dauerhaft aus Armut zu befreien, sollte das oberste Ziel seiner Regierung sein. Denn auch wenn Ghana als demokratisch gefestigt und als wichtiger Stabilitätsanker in der westafrikanischen Region gelte, stelle Armut immer ein Risiko dar, betont Eric Akosa. Und er gibt zu bedenken:
Hungry man is an angry man.
Ein hungriger Mann ist ein zorniger Mann und er wird alles tun, um zu überleben.
To survive.
Ein Millenniumsdorf in Ghana will Fluchtursachen bekämpfen. Dunja Sadaki war das über die Suche nach einem Rezept gegen die Armut. Das war HR Info, die Reportage, zu finden auch bei uns im Internet auf hrinforadio.de. Mein Name ist Liane Stahl.